Einen guten Tag, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Steffen Bühler. Ich bin Vertriebsleiter beim Verlag Versicherungswirtschaft aus Karlsruhe und ich begrüße Sie zu unserem Podcast Autorengespräch. Heute ist der 9. Juli und ich freue mich auf meinen Gesprächsgast, Autor und Mitherausgeber des Titels Run-Off in der Lebensversicherung. Der Aktuar, ehemalige Vorstandsvorsitzende der Deutschen Aktuarsvereinigung und erster deutsche Präsident der Internationalen Aktuarsvereinigung, war als Hochschullehrer tätig, war Aufsichtsrat, Berater und Vorstand großer Versicherungsgruppen. Es ist Herr Professor Dr. Kurt Wolfsdorf. Das Thema Run-off von Lebensversicherungsbeständen ist nicht nur eine Angelegenheit für die Branchenkenner, sondern durch die öffentliche Berichterstattung und von Betroffenen auch in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Die Diskussion zum Thema rangiert daher von sachkundig objektiv bis hin zu hochemotional. Nun haben Herr Professor Wolfsdorf und Herr Krause eine Sammlung von interessanten Fachbeiträgen herausgegeben, die verschiedene Perspektiven und Sichtweisen auf das Thema zusammenfasst. Beiträge zu aktuariellen, aufsichtsrechtlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Aspekten umrunden und vertiefen das Thema Run-off. Genügend Stoff also, um sich mit dem Herausgeber auszutauschen. Einen guten Tag, Herr Professor Wolfsdorf. Sagen Sie uns, Herr Professor, woher rührt der Run-off? Ist es die Niedrigzins- oder Nullzinsphase? Sind es die Kosten für IT- und Organisationsstrukturen? Sind es die hohen Verwaltungskosten der Bestände, die bestimmt auch durch die regulatorischen Anforderungen induziert sind? Oder sind es doch wieder die Vertriebskosten? Ist es die Summe aller Dinge oder sehen Sie für sich einen besonderen Risikotreiber?
Ja, guten Tag, Herr Bühler. Herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Lassen Sie mich zunächst ein paar Worte zum Thema Run-off sagen. Was ist Run-off in der Lebensversicherung? Eine Run-off-Gesellschaft ist eine ganz normale Lebensversicherungsgesellschaft mit einer einzigen Besonderheit. Sie zeichnet kein Neugeschäft, zumindest kein polisiertes Neugeschäft. Mhm. Es gibt nur noch Neugeschäfte über Dynamiken und über Garantien, die in der Vergangenheit ausgesprochen wurden. Aber die in der Vergangenheit eingeworbenen Verträge, die werden bis zum Ablauf des letzten Vertrages fortgeführt. Das ist eine Run-off-Gesellschaft. In den letzten Jahren ist das ein Thema bei uns geworden. Es ist aber kein neues Thema. Im Ausland, insbesondere in den angelsächsischen Ländern, kennt man Run-off in der Lebensversicherung schon seit Jahrzehnten. Warum ist es nun bei uns so virulent geworden? Gucken wir zurück. Seit der Währungsreform 1948 bis Ende des ersten Jahrzehnts in diesem Jahrhundert hatte die Lebensversicherung eine phänomenale, eine tolle Geschichte. Von Jahr zu Jahr gab es mehr Verträge, die Beitragseinnahmen stiegen, die Anzahl der Unternehmen stieg, es gab Neugründungen in den 70er, 80er Jahren und alle haben prächtig verdient, vom Branchenführer ja, bis zum kleinsten Nischenversicherer. In den letzten 10 Jahren aber stagnierte das Geschäft. Die Beiträge sind kaum mehr gewachsen. Das Brot- und Buttergeschäft, die Beiträge, das Geschäft gegen laufende Beitragszahlung stagnierte. Ja, und das führt dazu, dass der Kuchen nun nicht mehr größer geworden ist. Die Kosten sind aber gestiegen. Lohnkosten, Gehaltskosten sind gestiegen. Die sind nun leider nicht gleich geblieben. Und die Verhältnisse haben sich auch innerhalb der Lebensversicherung geändert. Einige Unternehmen hatten ein rasantes Wachstum. Wenn man sich den Branchenführer anguckt, die Allianz, die hatte vor 20 Jahren einen Marktanteil von um die 12%, derzeit fast 30%. Und einige andere Versicherer sind auch gewachsen. Was heißt das, wenn der Kuchen nicht wächst, aber einige holen sich immer größere Stücke raus, dann bleibt für die anderen natürlich immer weniger übrig. Und in einer Marktwirtschaft bedeutet das, dass man sich mit dem Marktaustritt befassen muss. Ein Marktaustritt in der Lebensversicherung geht nicht so, dass man sagt, ich schließe die Tür und das Ganze interessiert mich nicht. Man hat ja die Verträge, die müssen ja nun fortgeführt werden. Und das kann die Gruppe oder der Konzern, der den Lebensversicherer hat, intern machen oder weil das Geschäft nun nicht mehr von großem Interesse ist, verkauft man das an einen Spezialisten, der sich darauf konzentriert und fokussiert, solche Bestände fortzuführen. Ja, das ist der eigentliche Grund, weshalb wir uns nun seit 5 Jahren hier in Deutschland mit der Lebensversicherung beschäftigen. Es ist enger geworden für einige. Wenn Sie sich die Marktgrößen vor 20 Jahren angucken und die Marktgrößen heute, dann finden Sie einige ganz prominente Namen, die es in den 90er Jahren gab, heute nicht mehr unter den 10 größten oder 20 größten Gesellschaften. Die befassen sich mit dem Ausstieg. Warum ist es nun dazu gekommen, dass wir kein Wachstum oder kaum mehr Wachstum in der Lebensversicherung haben? Die Gründe sind nun vielfältig. Mhm. Zum einen, die Lebensversicherer garantieren ihren Kunden ja einen gewissen Zins. In der Spitze waren das 4%. Die Kapitalerträge aber sind zurückgegangen. Die Zinsen in den letzten 30 Jahren, die Zinsen am Kapitalmarkt sind zurückgegangen, in den letzten 10 Jahren nochmal deutlich, und da sehr stark induziert durch die EZB-Politik. Mhm. Die Lebensversicherer verdienen also kaum mehr die Zinsen, die sie ihren Kunden versprochen haben und die sie weiterreichen müssen. Die Kosten sind aber gestiegen. Einige Unternehmen haben es geschafft, ihre Kosten deutlich zu reduzieren. Einigen ist das weniger gut gelungen. Da gibt es eine große Spreizung. Auch da gibt es Unterschiede im Wettbewerb. Einige sind nun attraktiver für den Markt und für die Kunden. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Vertriebskapazitäten. Vor 10 Jahren hatten wir noch um die 265.000 Vermittler, Makler, Agenten. Derzeit haben wir weniger als 200, es sind etwa 195.000 Vermittler, die noch da sind. Es ist also ein sehr intensiver, heftiger Wettbewerb um Vertriebskapazitäten. Und last but not least haben wir seit der Deregulierung vor gut 25 Jahren eine immer stärkere Regulierung. Ich will nur die Stichworte Zinszusatzreserve und Solvency II nennen und den Verbraucherschutz. Das alles hat dazu geführt, dass sich das Marktumfeld für die Versicherer verschärft hat. Einigen ist es gelungen, sehr erfolgreich damit umzugehen, aber viele andere sind gezwungen, aufzugeben.
Ja, wie Sie eben auch sagen, haben Sie es ja auch im Beitrag geschrieben, dass eben aufgrund des gesättigten Marktes die Luft für einige Marktteilnehmer durchaus dünn werden dürfte und es so dann auch zu Verdrängungen oder Marktaustritten kommen wird. Jetzt ist ja aufgrund der Pandemie leidet das neue Kundengeschäft massiv. Die großen Lebensversicherer werden den Verdrängungswettbewerb sogar vorantreiben und die wegschmelzenden Bewertungsreserven verdüstern ja zusätzlich noch die Zukunftsaussichten der ohnehin schon gebeutelten kleineren Anbieter. Wie sieht dann Ihrer Meinung nach der Anbietermarkt der privaten Vorsorge im Jahr 2035 aus?
Ja, also so genau in die Zukunft kann ich nicht gucken, wie er 2035 aussehen wird. Aber was dringend erforderlich ist, dass die Politik sich dazu durchringt, etwas für die Altersversorgung zu tun. Das ist keine Aufforderung an die Politik, Produkte zu entwickeln. Da sind Politiker, glaube ich, nicht die richtigen Leute. Das wissen die Unternehmen schon besser, mit welchen Produkten sie die Bedürfnisse der Kunden am besten befriedigen können. Wir hatten ja vor 20 Jahren, das war sehr mutig von der Regierung Schröder, eine Einführung einer kapitalgedeckten Altersversorgung, die Riester-Rente. Das war mutig, aber da ist man auf halbem Wege stehen geblieben. Ich sage immer, das war das abgrundtiefe Misstrauen der Politiker gegen jedwede privatwirtschaftliche Lösung. Man hat zwar den Fondsgesellschaften, den Versicherungsgesellschaften in erster Linie die Möglichkeit gegeben, Produkte aufzulegen. Aber die Produkte waren mit so vielen Nebenbedingungen überfrachtet, was die Kosten anbelangte, anfänglich auch, was die Kapitalanlagen betraf. Ein Zulagensystem, was außerordentlich komplex ist. Es musste eine eigene Behörde geschaffen werden, um die Produkte zu zertifizieren und das ganze Zulagewesen zu organisieren. Dann wurden Zulagen wieder zurückgefordert, die ungerechtfertigterweise ausgezahlt wurden. Die Kunden konnten das überhaupt nicht durchschauen, die Vermittler zum großen Teil auch nicht. Also solche Produkte sind natürlich nicht hilfreich. Die helfen den Kunden schon mal gleich gar nicht und sind für die Unternehmen auch keine Freude. Was man braucht und was dringend notwendig ist und was also die nächste Regierung anpacken muss, sie wird eine weitere Möglichkeit schaffen müssen, dass die Leute etwas für ihre Altersversorgung tun können. Das kann nicht umlagefinanziert sein. Unser umlagefinanziertes System stößt da an Grenzen. Das muss schon kapitalgedeckt sein. Aber es muss einfach und simpel sein. Es darf nicht so kompliziert sein, dass Experten das den Kunden vermitteln und erklären müssen. Denn die Experten sind wieder teuer, die müssen bezahlt werden. Wenn es ein kostengünstiges Produkt sein soll, dann muss es so einfach sein, dass man es am Bildschirm verstehen kann und dass man es am Bildschirm auch abschließen kann. Also solche Produkte brauchen wir dringend. Und ich gehe davon aus, dass wir die deutlich vor 2035 hoffentlich sehr bald haben werden. Aber solche Bausteine können natürlich auch nicht für all und jeden eine Absicherung im Alter sein. Das ist eine zusätzliche Absicherung oder eine zusätzliche Säule zum Umlageverfahren. Für die Leute, die nun etwas mehr verdienen oder auch schon ein bisschen mehr als der Durchschnitt, die werden auch noch zusätzlich was machen müssen. Dazu wird es maßgeschneiderte Produkte geben müssen, was den Vorsorgebedarf anbelangt, aber auch Absicherung biometrischer Risiken. Nur, wir haben heute 83 Lebensversicherer. Nicht alle werden solche maßgeschneiderten Produkte anbieten können und wollen. Und auch die Vertriebe werden dazu nicht in der Lage sein, solche maßgeschneiderten Produkte anzubieten. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten 15 Jahren die Anzahl der Versicherer halbieren werden. Es werden also nicht mehr als 40 Lebensversicherer sein. Wettbewerb gibt es damit immer noch reichlich. Und wir werden auch deutlich weniger, aber sehr gut qualifizierte Vermittler brauchen. Aber auch davon, denke ich mal, die Hälfte weniger als 100.000.
Jetzt als Alternative haben jetzt die Versicherer illiquide Assets für sich entdeckt, die Investitionen in Infrastrukturanlagen, um eben gegebene Garantien einzuhalten und der Zinssituation auch proaktiv begegnen zu können. Jetzt nehmen wir mal an, ein Versicherer investiert in den Bau einer Pipeline und entgegen der Annahme soll diese Pipeline jedoch nicht gebaut, sondern gestoppt werden. Ist dann nicht ganz unaktuell. Stichwort Risikomanagement politischer Risiken. Ist der klassische Versicherer für diese neue Risikoanforderung dann eigentlich gerüstet oder steigt da nicht wieder das interne Risiko massiv?
Ja, also Herr Bühler, in unseren Breiten gilt immer noch der alte Grundsatz Pacta sunt servanda. Aber trotz alledem, unzuverlässige Geschäftspartner gibt es. Und der unzuverlässigste Partner immer ist der Staat. Leider, es ist so. Vielleicht eine kleine Episode am Rande. Die Erfahrung musste ich schon am Ende meines Studiums machen. Ich hatte, nachdem ich mein Studium beendet hatte, ein Promotionsstipendium bekommen. Nicht von der Heinrich-Böll-Stiftung, sondern vom Staat. Und das war ein Stipendium, was nicht rückzahlbar war, über 2 Jahre. Nach einem Jahr, zur Halbzeit, musste ich dann auch einen Zwischenbericht abgeben, was ich tat. Und dann bekam ich den Bescheid, sehr gut, prima. Ich bekomme jetzt die Förderung weiterhin ein Jahr, aber nicht mehr als Stipendium, sondern als Darlehen. Dann schrieb ich zurück, ja, aber ich habe doch die Zusage bekommen, dass ich 2 Jahre dieses Stipendium bekomme. Dann bekam ich einen Brief, das täte Ihnen außerordentlich leid. Es war ein Versehen. Der Mitarbeiter hat sich geirrt. Er hätte mir das nur für ein Jahr zusagen dürfen. Und nun hat sich die Rechtslage geändert. Es ist halt kein Stipendium mehr, sondern ein Darlehen. So, dann kann der kleine Student jetzt gegen den Staat klagen. Das geht es, aber das macht man dann auch nicht. Ich wollte nun auch fertig werden und habe einen anderen Weg gefunden. Aber nicht nur Studenten geht das so, sondern es geht auch Unternehmen so. Nicht Kraftwerksbetreiber bauen Kraftwerke und dann kommt die Politik und sagt, Kernkraftwerke wollen wir nicht oder dieses Kohlekraftwerk gefällt uns auch nicht, das kommt nicht ans Netz. Ja. Gastwirte und Hoteliers sorgen dafür, dass es Hygienemaßnahmen in ihren Betrieben gibt. Der Staat sagt dann April, ihr schließt eure Betriebe, ihr verkauft nichts. Oder die Allianz hat vor einigen Jahren ein Gasnetz in Norwegen gekauft oder sich daran beteiligt. Und die Durchleitungskonditionen haben sich sehr nachteilig für die Investoren geändert. Wohnungsbaugesellschaften kaufen, bauen Wohnungen und dann kommt der Staat und sagt, jetzt gibt es einen Mietendeckel. Also das ist leider tagtäglich so. Nun kann man daraus dann den Schluss ziehen und sagen, mit dem Staat macht man keine Geschäfte, aber der Staat ist nun mal ein sehr großer Marktteilnehmer, an dem kommt man nicht vorbei. Es gilt das, was im Geschäftsleben immer gilt, man muss sich die Geschäftspartner angucken. Man sollte vielleicht nur mit Staaten dann auch Geschäfte betreiben, die als Rechtsstaaten gelten, wo es eine ordentliche Gerichtsbarkeit gibt oder wo dann zumindest ein Schiedsgerichtsverfahren sicherstellt, dass die Interessen gewahrt werden. Man sollte dann vielleicht nicht nur mit einem Staat, sondern mit mehreren Staaten und das auf mehrere Projekte verteilen. Also das ist keine aktuarielle Tätigkeit, auch nicht speziell für Risikomanager. Das ist Lebenserfahrung und Grundprinzip im Geschäftsleben überhaupt. Auch hier gilt, wie bei allen Anlagen, nicht alle Eier in ein Nest legen.
Okay, das können wir gerne so mitnehmen. Das ist ein guter Hinweis. Die Vertriebskosten und jetzt die Verwaltungskosten, Sie hatten das vorher schon erwähnt, die steigen natürlich dann auch, weil unter Umständen eben auch die Anforderungen, die regulatorischen, steigen. Und die Kostentreiber bleiben aber dann im Unternehmen mehr oder weniger die gleichen. Jetzt sagen wir, der Versicherer entscheidet sich tatsächlich gegen den internen Runoff oder das Outsourcen und entscheidet sich für den harten externen Runoff. Stichwort Organisationsstruktur. Wie könnte sich ein Versicherer aufstellen, um möglichen Grabenkämpfen im eigenen Unternehmen mit dem zwischen Vertrieb und Management zu vermeiden? Wie könnte man das heilen?
Also Grabenkämpfe sind eigentlich gar nicht notwendig. Denn ich sagte ja, Runoff heißt, es ist ein ganz normaler Versicherer. Das Einzige, was sich ändert, es wird zukünftig kein Neugeschäft mehr angenommen. Zwischen dem Verhältnis oder im Verhältnis Kunde-Vermittler ändert sich gar nichts. Am besten macht man das am Beispiel des Maklers deutlich. Der Makler steht ja im Feld des Kunden. Der ist der Interessenwahrer und der Interessenvertreter des Kunden. Der Makler hat einmal in der Vergangenheit oder mehrmals in der Vergangenheit für den Kunden Versicherungen vermittelt und hat eine Versicherung bei einer Lebensversicherung platziert, die nun das Neugeschäft einstellt. Daran ändert sich aber gar nichts im Verhältnis Makler zum Kunden. Der Makler muss den Kunden nach wie vor betreuen, er muss ihn informieren, was sich alles ändert an dem bestehenden Vertrag. Und das gilt parallel auch für das Verhältnis Agenten und Kunden. Was sich natürlich ändert, wenn der Kunde jetzt nochmal einen Lebensversicherungsvertrag haben will und der hat ihm nun gefallen, den er vor 5 Jahren abgeschlossen hat, den wird er nun leider nicht mehr abschließen können. Aber sowas hat es in der Vergangenheit auch gegeben. Wenn ein Versicherer ein besonders attraktives Produkt hatte, der Kunde hat das gekauft und nach 3 Jahren möchte er es nochmal kaufen, noch einen weiteren Vertrag abschließen. Der erste war für den älteren Sohn, der zweite für die Tochter und der Versicherer hat nun den Verkauf dieses Produktes eingestellt, dann geht das auch nicht mehr, dann kann der Vermittler da auch nicht mehr etwas ändern. Also an dem Verhältnis ändert sich gar nichts. Der Makler und der Agent betreut die Kunden nach wie vor, auch wenn der Bestand jetzt in der Zwischenzeit verkauft wurde. Betreut der Kunde dann betreut der Agent oder der Makler den Kunden auch bei der neuen Gesellschaft.
Ja, wenn natürlich vermutlich da auch beim Kunden Ängste an Tag treten und Fragen und offene Fragen und da hat man sich ja doch langfristig dann für so eine private Vorsorge entschieden hat. Da komme ich zu meiner nächsten Frage. Das Buch, das Sie jetzt vorgelegt haben, ist eine imposante Beitragssammlung von Experten, Vorständen und Beratern mit dem Ziel, eben diese Diskussion auch zu versachlichen. Jetzt der Vermittler und der Berater direkt für den Kunden. Welche Erkenntnisse könnte der Vermittler jetzt da rausnehmen, um vielleicht diese dann auch gewinnbringend in der Diskussion direkt mit seinem Kunden dann einbringen zu können?
Also mit dem Verhältnis Vertrieb zum Kunden befassen sich in unserem Buch ja 2 Artikel, einmal aus Sicht eines Beraters und einmal aus Sicht eines Maklers. Da wird beschrieben, was sich ändert, beziehungsweise was sich nicht ändert. Es ändert sich nicht sehr viel an dem Verhältnis Vermittler zum Kunden, wie ich schon gerade sagte. Was natürlich wichtig ist, und das haben wir bei unseren Transaktionen auch immer so gehandhabt, der Vertrieb oder die Vertriebe, die in der Vergangenheit die Verträge akquiriert haben, die müssen natürlich rechtzeitig informiert werden. Mhm. Wenn es um eine Bestandsübertragung geht, also wenn jetzt der Vertrag von Versicherer A auf Versicherer B übertragen wird, dann muss der Vermittler natürlich wissen, dass er jetzt mit Versicherer B zu tun hat, dass er eine andere Anschrift hat. Das muss er wissen und darüber sollte man ihn auch bei Zeiten informieren. Wenn man das macht, dann gibt es da auch keine Irritation. Für den Kunden ändert sich gar nichts. Wir haben ja zwei Arten von Run-off, also einmal, dass eine externe Run-off, dass eine Gesellschaft verkauft wird, einen sogenannten Share-Deal. Dann ändert sich am Vertragspartner nichts. Es bleibt dieselbe Aktiengesellschaft oder derselbe Versicherungsverein, mit dem vorher auch der Vertrag geschlossen wurde. Der Name ändert sich vielleicht. Darüber wird der Kunde informiert. Wenn es eine Bestandsübertragung gibt, wenn also der Bestand von Versicherer A auf Versicherer B übertragen wird, dann ändert sich der Vertragspartner. Aber für den Kunden und für seinen Vertrag ändert sich nichts. Beides, sowohl diesen Share-Deal wie auch den Asset-Deal, auch das haben wir in einem Beitrag sehr ausführlich beschrieben, wird ja von der BaFin geprüft und wird genehmigt. Das ist eine aktive Genehmigung bei der Bestandsübertragung. Dann kann die BaFin oder muss die BaFin der Bestandsübertragung aktiv zustimmen. Wenn es sich um einen Share-Deal handelt, dann muss sie nicht zustimmen. Nach Zeitablauf gilt das dann als genehmigt. Sie kann aber diesen Verkauf der Aktien untersagen. Wann kann sie eine Bestandsübertragung oder einen Verkauf der Aktien untersagen? Das steht im Gesetz, wenn die Belange der Versicherten nicht mehr ausreichend gewahrt sind. Die BaFin macht aber noch mehr. Sie guckt nicht nur, ob die Belange der Versicherten ausreichend gewahrt sind, sondern sie guckt immer, wie war denn das Sicherheitsniveau bei der Gesellschaft in der Vergangenheit? Wie sicher konnte der Kunde sein, wenn es da mal Schwierigkeiten gibt? Gibt es da einen Aktionär, der viel große Taschen hat und bereit ist, auch viel zuzuschießen? Und was macht der neue Eigner? Ist der auch bereit? Ist der oder verpflichtet der sich im gleichen Maße, wie wir das von dem ursprünglichen Unternehmen, von dem Konzern erwarten konnten, bereit, Geld zuzuschießen, wenn es mal knapp wird? Und nur dann, wenn es solche Zusagen gibt, dann genehmigt die BaFin auch die Bestandsübertragung beziehungsweise den Verkauf der Aktien. Das heißt also, der Kunde steht nach dem Verkauf mindestens genauso gut da, wie er vorher stand.
Okay. Das Buch ist aus einer Tagung der Forschungsstelle für Versicherungswesen der Uni Münster hervorgegangen, die bereits im August 2018 veranstaltet wurde. Sehen Sie Aktualisierungsbedarf und wenn ja, in welchen Bereichen?
Also das Thema wird weiterlaufen. Es wird einiges auf uns zukommen. Wir leben ja in einer sogenannten deregulierten Welt, aber in den letzten 20 Jahren hat die Regulierung zugenommen. Das ist ein regelrechter Wettbewerb zwischen nationalen Regulierern und europäischen Regulierern und für die ganz großen Unternehmen auch noch auf weltweiter Ebene. Von IAIS gibt es Ideen, wie die ganz großen Gruppen reguliert werden können. Ja, da kommen Anforderungen auf die Unternehmen zu. Es wird die Kapitalausstattung anbelangen, es wird die Transparenz betreffen. Und ein ganz großes Thema, da kommen also fast schon im Halbjahres- oder im Vierteljahres-Rhythmus neue Ideen aus Brüssel und aus Berlin, was alles in Sachen Verbraucherschutz noch verbesserungswürdig ist und was man da alles noch machen kann. Also Änderungen sehe ich da schon, die werden auf uns zukommen. Das sind wahre Beschäftigungsprogramme für Aktuare. Als ich vor fast 40 Jahren anfing, war die Aktuarvereinigung, da hatten wir 300 Mitglieder, jetzt haben wir 6.000 Mitglieder und wir haben noch einen weiteren Bedarf von schätzungsweise 2.000 bis 3.000 Aktuaren, um die ganzen Anforderungen aus der Regulatorik und aus Aufsicht erfüllen zu können. Das ist ein Beschäftigungsprogramm für IT-Experten, für Kapitalanlagespezialisten und Risikomanager. Ob das alles im Interesse der Kunden ist und ob es für sie besser ist, mache ich mal ein großes Fragezeichen dahinter. Eine weitere Änderung sehe ich natürlich unter dem großen Stichwort Big Data. Da kommt einiges auf die Unternehmen zu, da wird es massive Änderungen geben. Einiges haben wir ja gesehen in den letzten Monaten, als umgestellt wurde von Arbeiten im Büro auf Homeoffice. Das ist im Großen und Ganzen bei den meisten Unternehmen gut gegangen. Wenn man die Vorstände hört, sind sie alle wohl gut aufgestellt, was die Zukunft anbelangt in Sachen Big Data. Ob das so ist, wir werden es in den nächsten Monaten oder Jahren sehen. Das wird spannend.
Sehen Sie eigentlich den Berufsstand der Aktuare in der Dynamik? Wird sich das stark verändern vom herkömmlichen Geschäft jetzt in Richtung Data Scientist beispielsweise? Wie wird sich das äußern?
Data ist ein großes Feld und da bringen Aktuare natürlich die Expertise mit. Das ist also das Geschäftsfeld, was natürlich andere auch bearbeiten wollen. Aber da sehen wir uns zu Hause, das können wir. Das nimmt auch Raum in unserer Aus- und Weiterbildung ein. Also, da haben wir diverse Angebote. Der Vorteil, weshalb Aktuare es machen sollten, Aktuare, sofern sie Mitglied der Aktuarvereinigung sind, unterliegen den Standesregeln und müssen auch die Standesregeln und die Prinzipien beachten. Das ist eben der Vorteil, wenn man Aktuare dafür einsetzt.
Jetzt, Herr Professor, vielen Dank bis hierhin. Jetzt erlauben Sie mir bitte zum Abschluss noch zwei persönliche Fragen. Sie wurden vom Bundespräsidenten im Februar mit dem Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Damit wird Ihre langjährige und vielfältigen Verdienste für den aktuariellen Berufsstand auf nationaler wie internationaler Ebene gewürdigt. Jetzt interessiert es mich, sagen Sie uns, welchen Platz hat der Orden bei Ihnen zu Hause bekommen? Hängt er im Hausflur, Hobbykeller oder Garage? Was macht man mit so einer Auszeichnung?
Also Herr Bühler, ich glaube, all die genannten Orte wären nicht der richtige Platz dafür. Ja, es ist richtig, der Bundespräsident hat mir im Dezember des letzten Jahres das Bundesverdienstkreuz zuerkannt. Ausgehändigt wurde es mir aber noch nicht. Aus den bekannten Gründen war das etwas schwierig. Ich hätte mir das vielleicht mit einer Maske und mit entsprechendem Sicherheitsabstand irgendwo abholen können. Aber ich möchte es dann doch in einem etwas würdigeren Rahmen in Empfang nehmen. Und ich hoffe, dass wir das also auch noch gegen Ende des Jahres hinbekommen. Die Planungen laufen. Nein, also an keinem der drei Orte wird dann das Verdienstkreuz hängen. Ich habe zwischen meiner Bibliothek und meinem Arbeitszimmer eine Wand, da hängen schon einige Auszeichnungen. Und ich glaube, das ist der richtige Ort für das Bundesverdienstkreuz.
Schön. Prima. Und die letzte Frage bitte noch. Welches Buch lesen Sie momentan oder können Sie uns eins empfehlen?
Ja, ich lese gerade zwei Bücher parallel. Einmal von Marek Ciszocki, Nord und Süd, Texte zur polnischen Geschichtskultur, und Norbert Maris-Niedek, Europas geteilter Himmel, warum der Westen den Osten nicht versteht. Ich werde im nächsten Monat mit meiner Frau und mit meinem Sohn und seiner Familie eine Rundreise durch Polen machen. Ein Land, was uns sehr nah ist, aber was mir doch relativ fremd ist. Und ich möchte es gerne kennenlernen und möchte auch etwas besser die Mentalität der Menschen verstehen. Und das nicht nur aus unseren Medien, wo ich den Eindruck habe, dass die Schilderung mitunter sehr einseitig ist.
Lieber Herr Professor Wolfsdorf, ich bedanke mich sehr bei Ihnen für das Gespräch und Ihre Zeit. Ganz herzlichen Dank.
Danke Ihnen, Herr Bühler. Auf Wiederhören.
Ein ehemaliger Vorstandskollege von Herrn Professor Wolfsdorf ist Herr Professor Dr. Timmermann, der aktuell Leiter der FH Marburg ist. Und er schreibt in seiner Buchbesprechung, dass es den Herausgebern eindrucksvoll gelungen sei, die Run-Off-Diskussion zum einen zu versachlichen und zum anderen in wesentlichen Kernfragen aber auch zu vertiefen. Und auch Herr Professor Happacher, Vorstandsmitglied der ERGO Lebensversicherung, schreibt, dass das Buch insgesamt gerade wegen des interdisziplinären Ansatzes uneingeschränkt für jeden zu empfehlen sei, der sich näher mit dieser aktuellen Thematik befassen möchte. Also zusammengefasst, das sehr lesenswerte Buch ist für Interessierte und auch für Nicht-Experten sehr geeignet. Es hat knapp 280 Seiten und ist für 29 Euro zu haben. Das Werk Runoff in der Lebensversicherung ist bei uns im Verlag Versicherungswirtschaft erschienen. Sie erhalten es in unserem Verlagswebshop unter vvw.de und im stationären Buchhandel. Meine lieben Damen und Herren, das war unser Podcast Autorengespräch. Bleiben Sie wie immer interessiert und ich grüße Sie herzlich, Ihr Steffen Bühler.